herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte die liebe Maya zu Gast. Sie ist 40 und erhielt 2017 nach Blutung im Stuhl zeitnah die Diagnose Rektumkarzinom. Das ist ein Enddarmkrebs im Stadium 3. Sie erzählt uns nicht nur den medizinischen Weg, sondern auch, was sie durch die Schockdiagnose Krebs in ihrem Leben positiv verändert hat, bis zur nebenberuflichen holistischen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Wieder ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ich viel dazulernen konnte. Danke dir, liebe Maya, für deine Offenheit und das Teilen deiner Geschichte. So, guten Morgen. Hallo Maya, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du deine Geschichte auf meinem Podcast erzählen willst. Und wie immer, fang einfach an.
Hallo, guten Morgen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Das freut mich sehr. Und ja, ich erzähle gerne meine Geschichte, weil ich da auch einfach anderen mit Mut machen möchte und erzählen möchte, dass was es auch für positive Veränderungen einfach durch diese Krankheit gibt. Und deswegen bin ich da.
Genau. Schön. Das klingt sehr gut. Vielleicht ganz kurz vorstellen, ja. Wie alt bist du denn und um welchen Krebs geht es vor allen Dingen?
Ja, also ich bin 40 Jahre mittlerweile. Und ich habe vor fast genau 5 Jahren eine Krebsdiagnose bekommen. Und zwar war das ein Rektumkarzinom, also Darmkrebs, was mit 35 sehr, sehr früh tatsächlich war. Und was gut ausgegangen ist. Und ich ja jetzt die 5 Jahre dann auch im Winter tatsächlich durchhabe und dann auch fertig mit der Nachsorge bin. Aber trotzdem schwingt da natürlich noch sehr, sehr viel mit. Und es ist ja einfach nicht so, dass man nach 5 Jahren der Mensch ist, der man vorher war. Und die wenigsten möchten das ja auch sein. Und deswegen glaube ich, ist es da auch, gewinne ich dieser ganzen Zeit auch einfach was Gutes ab im Nachhinein auf jeden Fall.
Ja, das finde ich gut. Wir müssen es ja auch, was heißt wir müssen, aber es unterstützt uns sicherlich sehr, wenn wir das so sehen, weil es hilft ja nichts, mit seinem Schicksal zu hadern. Aber dann fang doch einfach mal an, eben mal wieder eine ungewöhnliche Diagnose, also zu jung, sage ich mal. Und wie ist das festgestellt worden? Ich denke, war auch ein langer Weg.
Zur Diagnose tatsächlich ein kurzer. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr im Nachhinein. Ich hatte ein paar Wochen, vielleicht war es auch länger, Blut im Stuhl und war damals aber auch in einer sehr stressigen Jobphase und habe mir da nicht so wirklich Gedanken drum gemacht, muss ich gestehen, im Nachhinein. Und hatte dann aber einen neuen Job in Aussicht und wollte dort anfangen und hatte dann aber davor eben gedacht, ach komm, bevor du den neuen Job anfängst, gehst du jetzt doch mal damit zum Arzt, weil ich will da nicht in der ersten Woche irgendwie zum Arzt müssen. So, das waren meine Gedanken damals, das weiß ich noch. Und bin dann zum Hausarzt, der hat sich das angehört, aber hat das so ein bisschen abgetan und meinte, naja, Sie sind 35 und Sie sind ja quasi fit und gesund und jung. Gehen Sie mal ein Haus weiter, aber ich nehme an, das sind Hämorrhoiden und das ist kein großes Thema. Mhm. Und er hat mich allerdings zu einem Proktologen geschickt, wo man tatsächlich sich morgens einfach in die Schlange vor die Praxis stellt und dann noch am nächsten Tag drankommt. Okay. War gut, dass es das gab und ich bin dann tatsächlich dort auch am nächsten Tag hingegangen und stand dort irgendwie, weiß ich nicht mehr, morgens 2-3 Stunden in der Schlange. Und kam dann auch dran und der Arzt hat mich direkt ins Krankenhaus überwiesen und meinte, direkt eine Darmspiegelung. Ich war damit total überfordert. Ich weiß, dass ich auch schon tränenüberströmt ins Krankenhaus dann gegangen bin, bin da irgendwie dann hingelaufen. Ich wohne in Köln und ich war noch nie in meinem Leben vorher im Krankenhaus und deswegen war das irgendwie schon mal so die größte Nummer, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen, nicht wissen, was da passiert. Und und hatte dort dann, bin dort an einen Arzt gelangt, der nicht super nett war und irgendwie was sehr, sehr schwierig war. Ich hatte dann auch irgendwie Schmerzen bei der Untersuchung, das war alles nicht so toll. Und Die mich dann quasi, wollten mich direkt auf Station schicken. Und ich habe gemeint, Moment, ich muss ja erstmal nach Hause mir irgendwie eine Zahnbürste holen, das geht nicht. Und ich habe das auch noch nicht eingesehen, warum ich dann jetzt für die Darmspiegelung überhaupt ins Krankenhaus gehen muss und so. Mhm. Und bin dann irgendwie noch mal kurz nach Hause und dann hat mich irgendwie eine Freundin ins Krankenhaus gefahren wieder. Und dann war ich auf Station und musste dann ja abführen für die Darmspiegelung am nächsten Tag. Also das ging. Und ich hatte eh noch nichts gegessen den ganzen Tag. Also das ging irgendwie Schlag auf Schlag und dann hieß es aber am nächsten Tag erstmal, wir schicken sie jetzt erstmal ins MRT. Und dann war ich irgendwie im MRT und hatte dann irgendwann die Darmspiegelung und mit mir hat aber quasi auch niemand geredet. Also das war, sie sind jetzt hier, wir checken sie durch. Ich habe das absolut gar nicht verstanden, was da passiert oder ob das auch was Schlimmes tatsächlich sein kann. Also die Gedanken hatte ich damals überhaupt gar nicht. Ich hatte einfach nur irgendwie Angst vor dieser Krankenhausphase und was da noch kommen mag und habe mich da irgendwie wochenlang im Krankenhaus gesehen oder so. Und dann gab es noch ein CT und ich hatte dann am dritten Tag die Diagnose dann tatsächlich bekommen. Und es hieß also Rektumkarzinom Stadium 3 und wurde dann aber eben nochmal wirklich von Kopf bis Fuß quasi nochmal durchgecheckt. Ich musste dann auch die paar Tage danach nochmal zu diversen anderen MRT, CT-Untersuchungen ins Krankenhaus, weil sie wirklich sagten, nee, in ihrem Alter checken wir sie lieber einmal mehr durch als einmal weniger.
Das ist ja schon mal positiv. Also schon mal, du kennst ja meine Erfahrung in Gesprächen. Also auch wenn da natürlich wieder das Zwischenmenschliche gefehlt hat, das kennen wir ja im Krankenhausalltag. Ja, da können die ja nicht immer was dafür, aber das ist ja schon mal schön.
Muss man und auch, dass es schnell ging, ne, mit der Diagnose, weil ich finde, das hört man auch so oft, dass ja Patienten nicht ernst genommen werden, auch wenn sie wirklich Symptome haben. Ne, oder auch bei relativ eindeutigen Themen, finde ich, ist das schwierig. Oder die wirklich von Arzt zu Arzt rennen und niemand macht das, was vielleicht eindeutig wäre. Und da bin ich wirklich im Nachhinein auch sehr, sehr froh, dass das irgendwie schnell ging. Und
Also dass richtig reagiert wurde, muss man schon
sagen. Betonen, und von jedem quasi, ne?
Ja. Also wirklich ernst so genommen. Du wurdest ernst genommen. Ja. Ja. Und die Gefahr hat man gesehen. Und wie gesagt, lieber so als andersrum. Das ist halt immer das. Ne? Wenn sich jetzt gar nichts rausgestellt hätte, dann dann lieber so. Aber haben richtig reagiert.
Ja. Schön. Ja, genau. Okay. Ja, und und es hieß quasi, direkt zum Onkologen, direkt mit Bestrahlung und Chemo beginnen. Und dann eben, eine orale Chemo auch zuerst mal. Und dann eben...
Das heißt...
Also ich hatte eine Tablettenchemo und parallel die reguläre Bestrahlung quasi. Und das fing dann auch ein paar Tage später quasi direkt an. Also ich bin dann zum Onkologen überwiesen worden, hatte da eben ein Erstgespräch und
Kannst du kurz, also orale Rektumkarzinom, also das Rektumkarzinom, nicht orale.
Genau.
Das ist mir zwei Maschen. Kein Problem. Kannst du kurz da was zu sagen, weil das ist auch wirklich auch wieder eine seltene Krebsart, die man nicht so kennt und das ist spannend, dann ein bisschen mehr darüber zu erfahren.
Ja, gerne. Der Tumor saß quasi im Enddarm, also im Rektum und zwar tatsächlich direkt am Schließmuskel.
Okay.
Und es wurde halt gesagt, sie sind sich nicht sicher, wie viel oder ob sie überhaupt was vom Rektum und Analbereich erhalten können, weil quasi nicht klar ist, wo der Tumor genau angewachsen ist. Weil je nachdem, wenn der quasi ein bisschen weiter oben entstanden ist und durch die Bestrahlung kleiner wird, dann kann man eben, unten hat man ja noch den Sicherheitsabstand, dass da eben mehr erhalten werden kann. Mhm. Aber dass das eher schwierig ist, weil er eben so nah ist. Und deswegen es eben sehr drauf ankommt, wie quasi die Bestrahlung verläuft oder wie es nach der Bestrahlung aussieht. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass ich einen künstlichen Darmausgang bekomme. Und da war dann auch nicht klar, bekomme ich den für immer oder nur für ein paar Wochen oder Monate. Also das war quasi alles völlig offen am Anfang.
Okay. Hast du dich dann auch erstmal so typisch, wie man es ja macht heutzutage, gegoogelt? Weil ich meine, hat man doch auch wirklich noch nicht von gehört. Das ist einfach so.
Ja.
Und dann ist doch der Schock groß. Und wie ist denn das? Der Altersdurchschnitt wird doch auch höher sein. Und
ja,
was
ja.
ist die Ursache? Oder sagt man?
Ja, also das kann ich tatsächlich nicht zur Ursache sagen. Also da wurde auch nie was zu mir gesagt. Also das dann eher was, mit was ich mich so hinterher selbst dann beschäftigt habe. Ja, genau, der Altersdurchschnitt. Also es war dann auch später im Krankenhaus, dass wirklich alle eigentlich eher im Alter von meinen Eltern waren, also um die Ende 60, 70 und älter ja teilweise wirklich auch noch. Also das war, ich habe auch schlussendlich deswegen keine Reha gemacht.
Ja,
weil ich gesagt habe, ich möchte da nicht mit wirklich älteren und auf jeden Fall viel kränkeren Menschen zusammen sein. Das ist nicht mein Weg.
Genau. So geht es uns vor allen.
Ja, eben, genau. Und das sagten auch Ärzte, ne? Also mir wurde da teilweise sogar auch mehr oder weniger wirklich von abgeraten und haben gemeint, gehen Sie lieber Ihren Weg und schauen Sie, dass Sie da mit Gleichaltrigen zusammen sind. Und was dabei tatsächlich bei Darmkrebs einfach schwierig ist.
Ja, bei allen Krebsarten eigentlich.
Ja,
außer Brustkrebs, da ist schon viel gemacht.
Ja.
Und das kann ich jetzt nochmal erwähnen, weil wenn sich das anhört und in der Situation ist, kann man immer wieder reha-mäßig fragen, wo sind Brustkrebskranke? Oder weil da hat man, oder speziell für Brustkrebskranke, dass man da wenigstens junge Leute trifft.
Ja.
Und da habe ich ja letztes Mal auch beim letzten Podcast den Tipp bekommen, das war Bad Oeybsen, glaube ich, dass da viele junge Menschen sind, Querbeetkrebs. Also von denen her.
Ja, genau.
Das gleich stimmt. Weitergeben den Tipp.
Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig, genau.
Aber ich wollte nicht unterbrechen.
Kein Problem. Ich überlege auch gerade, wo ich war.
Die alten Menschen im Krankenhaus und wer so betroffen ist oder Durchschnittsalter.
Genau, also es war, also ich hatte tatsächlich noch eine Frau kennengelernt, die auch ein paar Jahre älter war im Krankenhaus, aber das war dann auch erst später. Aber ansonsten, jetzt durch Instagram ist es tatsächlich nett, dass sich da mehrere gemeldet haben in einem ähnlichen Alter mit einer sehr, sehr ähnlichen Geschichte und Diagnose. Aber davor, so quasi die 5 Jahre, hatte ich da gar keinen Austausch.
Ja, spannend wieder. So ging es mir auch, so geht es vielen.
Ja, genau.
Connector, Instagram, krebskrank oder seltene Krankheiten, immer wieder spannend.
Ja.
Wissen auch nur wir.
Ja, genau. Und das hatte ich tatsächlich damals auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm, irgendwie Instagram. Das war noch was ganz anderes. Aber jetzt fällt mir gerade eine Frage wieder ein. Du hattest mich gefragt, ob ich das auch gegoogelt hätte dann. Da ich aus dem Online-Marketing komme, habe ich da nicht so viel gegoogelt, weil ich auch weiß eben, wie gefährlich das sein kann und was man dann alles so entdeckt. Also ich habe dann schon ich habe gegoogelt, aber relativ speziell. Also ich habe dann wirklich die Diagnosen gegoogelt und das, was man alles so auf den Arztbriefen bekommt, diese Geschichten habe ich gegoogelt. Aber jetzt nicht wirklich Erfahrungen oder was kann ich tun, sondern eher so, damit ich verstehe, was mir auch empfohlen wird. Und ich hatte dann tatsächlich über einen Freund, dessen Schwester irgendwie in der Krebsforschung tätig ist. Durch die, die hat mir dann sehr viel erklärt, wie deine OP funktioniert und überhaupt, was da gemacht wird. Und
das war toll.
Ja, das hat mir, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen damals. Und auch einfach dann so ein bisschen die Angst vom Krankenhaus genommen tatsächlich. Und oder auch nochmal die eine oder andere Webseite gesagt, wo ich auch nochmal zum Beispiel Leitlinien nachlesen kann oder was auch immer. Also das war sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, ich hatte auch habe immer noch einen sehr guten Onkologen, wo ich mich wirklich gut aufgehoben gefühlt habe und auch immer noch tue, jetzt auch in der Nachsorge. Wo ich auch immer sehr, sehr froh bin, dass ich dort gelandet bin.
Ja.
Und habe mich dann aber auch tatsächlich gegen das Krankenhaus entschieden, in dem ich die Diagnose gekriegt habe, weil ich da mich ja eben nicht gut aufgefühlt hatte. Und ich mich dann auf die Suche begeben habe nach einer Klinik, nach einem Krankenhaus, die das tatsächlich auch mehr oder weniger jeden Tag oder jede Woche diese Art von OPs machen und eben nicht nur 2, 3, 4 Mal im Jahr, sondern dass das einfach jemand macht, der das alles kennt und ja, vielleicht dann doch auch schon mal jemand Jüngeres operiert hat.
Ja, verstehe. Und wo hast du die gefunden?
Ich hatte tatsächlich, lustigerweise, mir ist das letzte Woche auch erst wieder eingefallen, es gibt von Focus, also von Focus Online und so, gibt es ein Magazin mit Krankenhaus oder ja, Krankenhausempfehlungen.
Ja, ja.
Und da bin ich tatsächlich durchgegangen und habe mich dann durchgegoogelt und bin dann aber schlussendlich auch in der Uniklinik Köln hängen geblieben. Und da ich hier wohne, ja. Oder hier gab es, also es war relativ gut bewertet und mir hat das irgendwie von der Webseite gepasst und von den Informationen und bin dann einfach hier in die Uniklinik zu, in die Darmsprechstunde gegangen.
Okay.
Und habe mich da von Anfang an ganz anders aufgehoben gefühlt und vor allem ernst genommen gefühlt. Und
toll.
Da wurde auch direkt erklärt und auch, dass ich quasi mit dem, ich hatte dann ja schon mit Chemo und Bestrahlung angefangen,
ja,
dass die mir das dort auch geraten hätten. Das
ja,
fand ich auch sehr gut.
Mhm. Also ja, es war quasi auch wie eine Zweitmeinung, ne?
Mhm. Ja, genau.
Ja,
genau.
Kenne ich ja.
Ja, das fand ich auch gut. Und und dann hieß es ja, wenn ich quasi Chemobestrahlung durch habe, dann nach den ersten 6 Wochen, dann kann ich mich da einfach nochmal melden und dann schauen wir, wie es mit einem OP-Termin aussieht. Mhm. Und das habe ich dann getan. Ich habe auch die... die Chemo, das ging eigentlich am Anfang. Die Bestrahlung, das wurde schon heftig. Also die geht ja auch auf den Unterleib und man hat dann schon sehr schnell auch Schmerzen, wirklich heftige Durchfälle. Es ist dann ja auch einfach das, einen bunten Po, wie bei Babys quasi, dass da alles, aufgeht, sich entzündet, wie auch immer. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Es hat dann aber auch wieder relativ schnell abgeklungen, als dann mal die, ich glaube, 25, 28 Bestrahlungen hatte ich dann vorbei waren.
Oh.
Dann ging das auch wieder, wobei ich auch sagen muss im Nachhinein, ich habe dann auch ernährungsmäßig nicht sehr viel vertragen danach. Mhm.
Hatte ich schon künstlichen Adamaskan bekommen oder wie war das?
Ja, genau. Und ich hatte dann, ich hatte damals im August, also August 2017, die Diagnose gekriegt und hatte dann Ende November, Anfang Dezember die große OP. Also es war tatsächlich auch irgendwie so eine 8-Stunden-OP. Und genau, das war mit Anlage ein Iliostoma, also am Ende vom Dünndarm. Das heißt, der komplette Dickdarm wurde stillgelegt. Und ich habe dann eben nach der OP auch erst erfahren, dass es einer ist, der eben zurückverlegt werden kann. Ich hatte aber auch kurz 1-2 Wochen vor der OP nochmal eine Untersuchung quasi, also die Voruntersuchung von der OP. Und dabei wurde auch festgestellt, dass der Tumor komplett weg war schon. Gut. Also das war nur noch Vernarbungen quasi zu sehen. Aber diese Vernarbung, die war wirklich direkt hinter dem Schließmuskel. Deswegen war das da immer noch nicht sicher, wie es weitergeht und was sie retten können. Das stand irgendwie nach wie vor alles so in den Sternen.
Jetzt sind wir ja sehr praktisch und jetzt möchte ich ein bisschen auf das Psychologische eingehen, weil das ist ja, Krebsdiagnose wissen wir ja, dann auch wirklich so ein empfindlicher Körperteil, kann man ja echt sagen. Ne? Mhm. Also auch so ein bisschen Tabuthema.
Ja.
Man redet ja nicht so, so frei drüber, ne? Und künstlicher Darmausgang. Also das ist ja auch was, alles, was man fassen muss und was einen auch das verbindet man ja mit alt und schwer krank. Auf einmal mitten im gesunden Leben und dann bist du mit sowas konfrontiert. Das war doch auch sicherlich schwer. Hast du psychoonkologische Unterstützung bekommen? Und wie hat dein Umfeld reagiert? Das ist ja auch, die waren doch bestimmt genauso schockiert und fassungslos.
Ja.
Wie war das denn alles so?
Also ich fand tatsächlich auch das mit dem Stoma mit das Schlimmste von allem. Also als ich es dann hatte und mich daran gewöhnt hatte, ging es. Aber da vorher, weil ich glaube, dass ich vorher auch noch nie davon was gehört hatte. Und es hat auch ein paar Wochen gedauert, bis ich das tatsächlich googeln konnte und mich damit ein bisschen beschäftigen konnte.
Mhm.
Ich weiß auch, als ich es hatte, konnte ich da überhaupt gar nicht hingucken, die ersten 2-3 Tage.
Ja.
Also das ging gar nicht.
Kann ich nachvollziehen.
Und das ist dann aber auch, weil man hat dann im Krankenhaus auch noch eine ganz andere Versorgung. Das sieht dann, und frisch operiert, das sieht dann ja auch noch viel, viel dramatischer aus als nach ein paar Wochen. Ja, also das war wirklich, ich weiß auch, dass ich am Krankenhaus lag und wenn dann eine Stoma-Schwester, die macht dann die Versorgung und meine Mutter war da und wollte es mal sehen. Und ich habe gemeint, ja, guck hin, ich möchte nicht hingucken und habe wirklich weggeguckt. Ich hatte psychoonkologische Unterstützung, allerdings, ich war da auch nur wenige Male, weil ich das Gefühl hatte, dass es mir selbst nicht so arg viel bringt. Also ich war dort vor der OP ein, zwei Mal und das hat mir schon geholfen, da so die ein oder andere Entspannungsübung quasi, weil ich eben immer noch diese Angst vor dem Krankenhaus hatte und vor irgendwie, ich liege tagelang auf der Intensivstation und weiß nicht, was passiert. Da hat es mir geholfen und hatte dann aber für mich danach auch entschieden, dass ich, glaube ich, es nicht benötige. Im Nachhinein, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man die Chance hat oder wenn man sich da auch nicht sicher ist, soll man da auf jeden Fall schauen, dass man da jemanden findet. Oder hier ist das auch in einem Verein, der auch teilweise, glaube ich, zum Krankenhaus gehört. Ich hatte dort auch teilweise, gab es auch so Entspannungskurse. Das hatte ich irgendwie gemacht. Das fand ich auch ganz, ganz gut, weil dort ja auch einfach andere Betroffene waren. Und da hat man sich jetzt nicht groß ausgetauscht, aber man hat trotzdem einfach nebeneinander gelegen quasi und irgendwie eine Fantasiereise und Co. gemacht.
Ja, ist ja auch gut.
Genau. Ja, vom Umfeld her fand ich es schon auch schwierig. Ich bin damit in so einem Freundeskreis und auch in der Familie sehr, sehr offen mit umgegangen. Aber es ist schon auch klar, bei Freunden so im gleichen Alter ist es, glaube ich, auch so überhaupt gar nicht greifbar. Und viele, die das, glaube ich, dann auch nicht hören wollen oder können oder eben, wo das auch einfach, ja, viele andere haben gerade Kinder gekriegt in genau dieser Zeit. Also da sind dann halt komplett andere Themen irgendwie.
Ja. Hat sich viel gewandelt bei dir, oder? Vermute ich mal.
Ja, definitiv.
Ja, das ist ja auch so typisch bei uns, ne? Wenn du an Krebs erkrankst, dass sich da auch viel tut und verschiebt.
Ja.
Und wo sich natürlich die Spreu von der Weizen trennt.
Auf jeden Fall. Gell? Das stimmt.
Ja. Wo sind die, ist die Empathie? Wo gehen die Leute mit? Ja. Wo sind sie sensationsgeil? Wo sind sie überfordert? Ne? Da müssen wir ja auch noch mit klarkommen.
Ja.
Das tragen wir ja auch. Und dann natürlich noch die guten Sprüche, gell? Kommen noch obendrauf. Du schaffst das schon. Toll. Positiv denken.
Ja.
Ich melde mich dann wieder, wenn du so fertig bist, wenn du gesund bist.
Ja.
Gell? Also wie zynisch jetzt. Also das war, aber dann ja gut, du hast deine Familie gehabt vor Ort, ne?
Also also vor Ort leider nicht, aber meine Eltern waren relativ, von so zwei Stunden entfernt, aber die waren dann oft da oder kamen mal oft oder ich bin dann auch öfter dann doch schon mal dort übers Wochenende dann auch gewesen und habe mich dann eher dort mal kochen lassen quasi und habe aber schon gesagt, ich muss das irgendwie, weil ich alleine lebe, ich muss das auch irgendwie alleine hinkriegen und möchte, habe eigentlich auch Angst davor, weil das war auch mal ein ziemlich blöder Spruch, den ich gehört habe, gibst du denn jetzt deine Wohnung auf?
Wird deine Wohnung frei, oder?
Ja, und das war tatsächlich von einer damaligen Freundin, die Ärztin ist. Das fand ich, mit ihr habe ich heute nichts mehr zu tun.
Ja, es ist traurig.
Und da, also für mich war auch klar, natürlich kann es sein, dass ich das hier nicht alleine schaffe. Und ich glaube, meine Mutter hatte sich auch schon so erkundigt, ob man nicht die Bestrahlung auch vielleicht woanders weitermachen kann oder sowas. Aber das hat funktioniert. Also ich war dann irgendwie nach der großen OP ein paar Tage bei meinen Eltern, weil da konnte ich dann tatsächlich wirklich nichts. Ich war auch froh, dass ich hier im zweiten Stock einen Aufzug habe in der Zeit. Ja. Das war auch so, also gerade mit Stoma darf man nichts heben und meine Waschmaschine ist im Keller. Also da war der Aufzug wirklich Gold wert auf jeden Fall. Und aber ich habe das eigentlich ganz gut. Die OP, ich hatte dann auch eine Not-OP, weil das Stoma zu eng war quasi. Und das kam dann nochmal on top. Und habe dann sehr, sehr stark auch abgenommen, also schon im Krankenhaus, aber auch in der Zeit danach, weil quasi einfach so von der Verdauung gar nichts mehr funktioniert und alles, was man oben reinsteckt, kommt quasi wieder unten raus. Meistens sieht man noch genau das, wie's ist oder man verträgt teilweise gar nichts mehr. Also auch alles, was eigentlich gut ist, gerade Ballaststoffe und Co., waren mit Stoma eigentlich komplett schwierig, weil das dann direkt verstopft hat und ich Probleme hatte und oder die sich dann unter die Versorgung gedrückt hat. Also das war.
Da muss man auch erstmal da neu dazulernen, gell? Kriegt man da irgendeine Einweisung mit ernährungstechnisch, wie man sich zu verhalten hat?
Eigentlich schon, aber die war Mist. Also das war wirklich totaler Mist. Das war tatsächlich auch im Krankenhaus, habe ich die gekriegt. Aber das war so nach dem Motto, ja, Sie können eigentlich alles essen, gucken Sie halt, was Sie vertragen. Aber ich habe halt nichts vertragen damit. Mhm. Also das war so, ja, Sie können, ja, und essen Sie gesund und essen Sie viel Nüsse und so. Aber ich konnte einfach keine Nüsse essen. Also ja, ganz, super. Ganz vieles andere auch nicht. Ja, also ich habe teilweise wirklich zweimal am Tag Nudeln mit Soße irgendwie gegessen, weil das waren Sachen, die gut gingen und
hat man auf den Nährstoffhaushalt dann geguckt? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber der wäre ja auch wichtig gewesen.
Ja, genau. Also der Onkologe schon teilweise. Mhm. Und ich hatte mich dann aber erst danach, als ich dann so zum Ayurveda gefunden hatte, ein paar Monate später, bin ich dann erst selbst auf diesen Trichter gekommen.
Genau. Ah, jetzt wird es interessant.
Genau, also okay. Ich hatte dann das, genau, wie gesagt, ich hatte dann das Stoma, musste dann aber trotzdem nochmal 4 Monate Chemo machen. Also es hieß, es wurden keine Krebszellen mehr nachgewiesen mit nach der OP, aber sie sind so jung, wir wollen das sicherheitshalber quasi, dass sie nochmal eine Chemo machen. Ich konnte dann aber auch bei der oralen Chemo bleiben und habe dann quasi nochmal 4 Monate Tabletten bekommen. Mhm. Und das war dann aber eine höhere Dosis und das war dann auch langsam wirklich schwierig von den Nebenwirkungen tatsächlich. Mhm.
Mhm. Das heißt, also, typische Chemo-Nebenwirkungen oder inwiefern hat sich das ausgewirkt?
Sehr unterschiedlich. Also sind dieses Hand-Fuß-Syndrom, dass so die Hände und die Füße so sehr rot werden, Schmerzen, Blasen kriegen. Also da hatte ich dann auch zweimal, ich glaube 2 Zyklen hatte ich dann auch mal abgebrochen zwischendrin, weil das nicht mehr ging. Der Magen war ziemlich angeschlagen, das kam dann auch noch on top, da bin ich aber auch nicht sicher, es war bestimmt Chemo, aber eben auch noch die Auswirkungen von der Bestrahlung, dann war das Stoma, was dann ja auch zurückgestaut hat teilweise, also ich glaube, da kam so ganz viel irgendwie zusammen, was dann halt auch einfach schwierig war vom Magen und ich habe auch wochenlang Säureblocker genommen, weil ich quasi sonst wirklich gar nichts essen konnte. Das war tatsächlich schwierig. Und dann merkt man natürlich auch, also ich hatte dann auch wirklich Sprachfindungsstörungen, wobei ich glaube, das kam erst relativ am Schluss, so als man dann eigentlich gesund entlassen wurde, dass das dann erst angefangen hatte. Aber doch schon so, die Erinnerung leidet ja schon sehr und typischen, alles, was so im Kopf stattfindet, Gehirnleistung, das nimmt wirklich rapide ab, das habe ich sehr gemerkt. Und habe mich dann aber, im Frühjahr war das dann, ich habe auch Sport gemacht in der Uniklinik, hier gibt es auch so eine onkologische Trainingseinheit, das hat mir super geholfen.
Wir sind prädestiniert da in Köln, ne? Die haben auch eine Sporthochschule da.
Ja, genau. Das sind tatsächlich auch viele Studenten der Sporthochschule, die dort arbeiten und mit an Studien arbeiten auch. Ja, war sehr gut. Da bin ich auch gerne hin, habe das, soweit es möglich war. Man darf dann den Bauch nicht trainieren, aber man macht einfach irgendwas und man ist auch ein bisschen beschäftigt und ist einfach nicht nur zu Hause. Und es war auch irgendwie ein Weg, man muss ja auch dahin kommen, das war dann auch, aber dann ist man einfach mal, ist man unterwegs und ich fand das ganz, soweit es ging, hat mir das sehr gut getan. Auch bei Yoga- und Krebskurse habe ich mitgemacht. Auch das war einfach auch nochmal so zum Entspannen, zum sich bewegen, war das gut. Und ich glaube, ich habe vorher in meinem Leben noch nie so viel Sport gemacht wie in dieser Zeit. Oder bin damals wirklich erst so reingekommen und habe mir das auch mehr oder weniger beibehalten.
Schön, ja. Und es gibt auch genügend Studien, ne? Krebs und Sport, wie das hilft.
Ja.
Psychosomatisch auf jeden Fall auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich so das Rundum-Paket. Und selbst wenn man da nicht viel machen kann oder die Kraft nicht hat, es hilft einfach.
Ja.
Also, und ich glaube auch da, um einfach fit zu sein und nicht so ganz in diese Müdigkeit abzufallen.
Und es ist wirklich da beneide ich dich, du hast da die beste Betreuung gehabt, weil ja. Das Problem ist ja immer, weil ich bin ja auch sehr auf Sport fixiert und Bewegung macht das ja für mich, dass du einfach diese Profis hast an deiner Seite, ne? Die genau wissen, was kannst du machen, was nicht und die keine Hemmschwelle haben deiner Krankheit gegenüber.
Ja.
Das ist toll.
Ja. Und die auch wissen, mit einem Stoma dann umzugehen und die dann auch wirklich sagen können, weil ich war auch bei der Physio oder sollte Beckenbodentraining machen und da hatte ich quasi keine Praxis gefunden, ne? Weil dann alle anfingen, ja, wir machen ein bisschen Rückbildung mit ihnen, wo ich denke, ich brauche keine Rückbildung, ich brauche was für einen Schließmuskel.
Ja.
Und da hatte ich, wie gesagt, nie irgendwie eine Praxis gefunden.
Nee,
das deswegen ist das, mit dem Sport wirklich da. Da kannten sie sich aus und da war ich nicht die Einzige mit Stoma. Das hat man
schön gesehen. Ach, toll. Ja. Kannst du gerne mir den Link dann auch schicken? Da kann man das. Es gibt ja viele Leute aus dem Raum, dass man das, dass manche Bescheid wissen, an wen sie sich wenden können.
Ja. Gibt es übrigens, also diese Trainingseinheit, die gibt es auch mittlerweile deutschlandweit, verschiedene Zentren. Und die bilden nämlich in Köln auch dafür aus, das weiß ich.
Meinst du Auto-Against Cancer?
Nee, onkologische Trainingseinheit.
Okay.
Trainingstherapie, OTT. Die haben auch
Das kann es aber fast sein. Die arbeiten nämlich auch mit dem Buch. Das verlinke ich auch mal. Auto-Against Cancer, die hat nämlich die Petra Thaler, die hat ein Buch geschrieben mit einem von der Sporthochschule Köln.
Ah ja, spannend. Das schaue ich mir auch gerne mal an.
Ja, das ist sehr interessant.
Ja. Ah ja, okay.
Die machen eine gemeinsame Ausbildung wie, aber egal.
Ja, okay.
Thema ab.
Ja.
Aber es ist ja auch interessant zu wissen oder gut zu wissen für manch einen.
Ja,
definitiv. Und jetzt kommen wir doch mal, wie bist du denn auf Ayurveda gekommen?
Tatsächlich also, über die Yoga-Stunde oder über die Yoga-Lehrerin, die berichtet hat, dass sie in Indien eine Ayurveda-Kur gemacht hat. Und das war in der ersten Stunde, als ich bei ihr war. Und mich hat das total fasziniert, was sie alles erzählt hat. Und dass sie auch zu einer ayurvedischen Heilpraktikerin geht und dass ihr das quasi selbst als Nicht-Krebs-Betroffene super viel hilft, einfach so in ihrer alltäglichen Balance zu sein, ne? So mitten im Leben. Und ich dann angefangen habe, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, mich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen und auch gedacht habe, wenn ich mal irgendwann wieder fit werde, vielleicht ist das meine persönliche Reha-Maßnahme quasi, die ich mache. Und hatte mir das so als Ziel gesetzt, dann fliege ich mal nach Indien, das war verdammt weit weg. Ich habe es tatsächlich auch irgendwann dann noch geschafft in diesem Jahr, also Ende 2018 habe ich das tatsächlich gemacht. Ja, weiß ich auch heute nicht mehr, wie ich das damals geschafft habe, aber irgendwie ging das.
Wobei es ja auch eine onkologische Ayurveda-Klinik gibt in Kassel.
Ja, genau.
Weißt du auch inzwischen,
ja. Genau. Ja. Aber ich wollte tatsächlich auch, ich bin vorher sehr viel gereist und mir hat das sehr gefehlt und ich habe gedacht, ich möchte auch einfach nochmal hier raus und
verstehe, ja.
Ja, und dann ist Kassel doch so sehr.
Ja, das ist klar.
Ums Eck.
Nee, ich war
natürlich, muss man ja auch können, ne? Also das
ich bin ganz schnell auf Ayurveda gekommen. Ich habe es aber nie gemacht, aber ich habe mich damit beschäftigt.
Ja.
Aber für mich war das am Anfang der Diagnose, wenn man natürlich geheilt ist, dann würde ich auch nach Indien fliegen. Aber das war mir alles zu heikel. Ne, als nach Indien, Fall. Weil man da ja auch leider oft das, gerade in Indien, das mit dem Durchfall hat oder bekommen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei ich damals da tatsächlich gedacht habe, solange ich wirklich dort nur in dem Ressort bin, also natürlich kann ich dort auch irgendwie Durchfall kriegen, aber dort achten wir nochmal ganz anders auf Lebensmittel und da sind ja auch viele andere Kranke, da sind ja auch wirklich andere, sind super unterschiedliche Menschen einfach dort, auch viele wirklich ältere, die nicht fit sind und ich hätte mich aber tatsächlich nie getraut, außerhalb von diesem Ressort irgendwas zu essen oder zu trinken.
Ja, klar.
Hätte ich nie gemacht.
In Indien eh nicht so unbedingt.
Ja, genau. Also würde ich heute auch nicht machen. Aber ich habe natürlich heute auch noch genug Probleme mit dem Darm. Insofern bin ich da auch wirklich verdammt vorsichtig. Ja.
Also du bist also jetzt drauf gekommen, bist du dann erstmal in diese Heilpraxis selber gegangen, hast gesagt, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Das hatte ich angesprochen.
Ja, genau. Also ich habe das dann
mit meinem Darm machen.
Ja, genau. Also ich habe das dann gemacht, kurz bevor ich die Rückverlagerung vom Stoma hatte, habe ich das gemacht. Und habe dann auch wirklich von einem Tag auf den anderen meine Ernährung komplett umgestellt. Also ich war nie so der Supergemüsefreak früher. Ich habe schon auf meine, also teilweise auf meine Ernährung geachtet und habe eher mal so einen Smoothie-Trend mitgemacht und, ja, und solche Geschichten. Ja. Aber es war eigentlich nie so, dass ich jetzt sagen konnte, ja, ich esse irgendwie 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Das hatte ich leider nicht. Und ja, war auch irgendwie im stressigen Alltag. Und mittags irgendwie geht man dann doch die Pasta essen und so. Also ja, oder habe auch viel Brot, Käsebrot und so weiter gegessen. Ja, also das, ja, ja, genau. Und ja, habe dann aber wirklich diese Heilpraktikerin, die hat mir wirklich gesagt, also so, sie müssen wirklich was ändern, wenn sie gesund bleiben wollen, nach dem Motto. Und geht ja da nicht nur um Krebs, sondern es gibt ja genug anderes, was man einfach kriegen kann. Und ja, irgendwie hat das ziemlich gesessen, was sie gesagt hat.
Ja.
Und habe dann schon auch gedacht, okay, ich mache das jetzt und ich versuche es zu ändern, soweit wie das geht. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich hatte dann, wie gesagt, erstmal die Rückverlagerung. Das war ein bisschen schwierig noch. Und es war auch danach ernährungsmäßig schwierig, weil ich dann wirklich wochenlang quasi Durchfälle hatte und auch mehr oder weniger nur auf der Toilette gesessen habe. Oh. Mhm. Aber ich habe mir wirklich 3-mal am Tag was Warmes gekocht. Mhm. Und das mache ich zu 80% oder 90% auch heute noch. Also wirklich seit 4 Jahren.
Ja. So konsequent. Ja,
auch wenn es heute mal zwischendrin mal, ich bestelle auch mal die Pizza oder was anderes mit im Büro ab und zu.
Aber muss auch mal sein.
Ja, natürlich. Und das ist ja auch völlig fein. Also solange man da die Waage hat und
so ist es.
Genau, ist das völlig okay. Und ja, aber genau.
Und du hast dann auch damals eine Besserung bemerkt. Was bist du denn für ein Typ, wenn ich fragen darf?
Vata-Pitta bin ich.
Okay.
Mhm. Genau. Also es gibt ja meistens eher Mischtypen. Mhm. Und ja, es ist auch meistens so, wenn man in die Beratung geht, sagt da auch jeder was anderes. Das ist auch ganz normal. Deswegen biete ich das zum Beispiel auch gar nicht an, eine Konstitutionsanalyse, weil das wirklich eine Erforschung ist und es braucht einfach mehrere Termine. Und ich glaube, man muss da auch selbst ziemlich in sich gehen und sich so mit beschäftigen, was man da wirklich für ein Typ ist oder was man für ein Mischtyp ist und auf was man achtet.
Das ja, vielleicht braucht man so da auch wirklich diesen ayurvedischen Arzt. Wenn man sich vorstellt, die ayurvedische Ärzte, die aus Indien, ich meine, die auch in Deutschland ja vertreten sind, die haben eine richtige Ausbildung hinter sich.
Ja, und die haben halt auch Erfahrung. Das ist halt auch einfach. Ja. Wobei da auch viele einfach so, man wird so angeschaut und dann wird man da schon schnell auch in eine Schublade gesteckt.
Ja,
okay. Das habe ich auch erlebt. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so unbedingt das Wichtigste, sondern das Wichtige ist eigentlich, dass man auch weiß, was hat man denn für Thematiken aktuell und wie kann ich ayurvedisch mit denen umgehen? Was tut mir denn gut? Wenn ich Magenbrennen habe, weil ich die Woche drüber geschrieben hatte, ist eben die Zitrone im Wasser morgens nicht sinnvoll. Dass man eher auf diese Geschichten hört und das tun einfach viele nicht. Mhm. Und da gibt es einfach ganz viele Beispiele oder eben auch Haferflocken mit noch Hafermilch, mit noch ganz vielen Nüssen drauf. Das ist einfach auch wenn es gute Kalorien sind, das ist trotzdem eine ganze Menge morgens für den Verdauungstrakt und für viele auch einfach zu viel. Also da lohnt sich auch mal zu einem Amaranth oder zum Quinoa zu gehen, um da einfach was ein bisschen leichter zu machen oder nicht eine Hafermilch, eine Mandelmilch zu nehmen, sondern es vielleicht tatsächlich mit einem Wasser zu machen und ein paar Gewürze reinzuschmeißen. Also das ist
Das ist
auch leichtere Optionen.
Ja, das ist, glaube ich, dann wieder das Gute, ne? Weil ich kenne natürlich auch die ganzen Sachen und mache das so, jetzt mal auch mehr nach Appetit, aber ich habe ja auch viel geändert, bin aber nicht konsequent, ich gehe auch nicht in den ayurvedischen Weg. Doch, ich trinke jeden Tag mein Zitronenwasser, aber auch nur, wenn es gut geht. Ja. Aber eigentlich mache ich das schon fast seit 3-4 Jahren, das ist mein Ritual schon.
Ja, eben, also wenn es einem gut tut, soll man das ja auch machen.
Genau.
Das ist gar nicht die Frage.
Aber es ist spannend, dass auch was du jetzt mit den Haferflocken sagst, weil ich habe da auch verschiedene Sachen gemacht. Und
Grießbrei finde ich zum Beispiel, hatte ich heute Morgen mir Dinkelgrießbrei gemacht. Das finde ich auch immer sehr, sehr lecker.
Das ist
auch eher nochmal leichter.
Porridge habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Bin mal zu Porridge übergegangen. Ich habe auch 2 Jahre nur dasselbe gemacht und viel mit Nüssen. Jetzt esse ich überhaupt keine Nüsse mehr, aber ich versuche es wieder, weil Nüsse haben ja schon viele gute Nährstoffe. Ne?
Ja, aber zum Beispiel auch, ne? Du kannst dir halt Nüsse auch ganz gut einweichen. Also das ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das schmeckt nicht schlecht. Das sieht nur vielleicht ein bisschen komisch aus am Anfang, wenn man das die ersten 2 Mal macht. Ja, aber dann sind die auch leichter verdaulich. Oder dass man einfach nur eine Nusssorte nimmt und am nächsten Tag die andere. Also es muss nicht immer diese Nussmischung sein. Weil wenn ich dann irgendwie 3, 4, 5 unterschiedliche Nüsse habe, ist das auch nochmal schwieriger für den Verdauungstrakt.
Ah, guter Tipp, ja.
Na, also das ist eher so ein bisschen, ich will mal sagen, ein bisschen einseitiger. Heißt aber nicht, dass ich mich komplett einseitig ernähren soll, sondern heute das eine und morgen das andere.
Ja, also verstehe.
Ich muss nicht Quinoa, Amaranth und Haferflocken zusammenschmeißen, sondern ich esse heute Amaranth, morgen Quinoa und übermorgen die Haferflocken.
Ja, das ist spannend. Ja,
und mit Obst genauso. Ne? Es muss auch nicht immer, oder auch bei einer Gemüsepfanne, das müssen nicht 5 unterschiedliche Gemüse sein heute, sondern ich kombiniere eben 2 Gemüse. Mhm. Ich hatte irgendwie gestern im Büro Zucchini und Paprika. Ja, und habe dann einfach 2 Gemüse mit Couscous hatte ich mir gemacht oder mit Nudeln und esse dann halt abends noch ein anderes Gemüse. Und am nächsten Tag esse ich auch ein anderes Gemüse. Ja, sodass man diesen Regenbogen quasi eher über die Woche verteilt hat. Den brauche ich nicht auf einem Teller.
Ja, spannend, ja. Und dann können wir auch nochmal regional ökologisch, können wir auch drauf eingehen.
Auf jeden Fall.
Und das Bio. Auch nochmal.
Ja, genau.
Weil ich bin zum Beispiel auch von Quinoa und Amaranth, wenn du dich damit beschäftigst, woher das kommt und das alles muss man, gehört eigentlich nicht zu unseren Nahrungsmitteln, muss man auch nicht nur essen, kann man auch sparsamer sein, wir haben ja unsere regionalen Sachen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, super, also du hast dich dann, höre ich raus, du bist selber, hast dich selber spezialisiert, dann selber auch noch.
Ja, genau, also ich habe dann später, da es mir tatsächlich so gut getan hatte, hatte ich immer gedacht, naja, ich glaube, ich möchte mich da einfach selbst mit weiterbilden. Und hatte dann so ein Basisseminar gebucht und dann kam der erste Lockdown vor 2,5 Jahren. Ja. Dann wurde das Seminar online gemacht und dann habe ich auch weitergemacht, weil es dann tatsächlich so gut gepasst hat, dass ich ja mehr Zeit hatte, man musste nirgends mehr hinfahren. Mhm. Ja, und hatte dann knapp 2 Jahre eine Ayurveda-Ausbildung gemacht.
Ah, okay. Ja, und das machst du so nebenbei jetzt?
Ja, oder? Genau. Und ich habe mich dann Anfang jetzt des Jahres eben nebenberuflich selbstständig gemacht und
gleich verlinken. Schick mir den Link.
Mache ich gerne. Und habe mich dann eben, habe dann auch mit der Zeit so gedacht, dass ich da wirklich Krebsbetroffenen helfen möchte und die unterstützen möchte. So schön. Einfach wieder so vor allem auch nach der Krebserkrankung beziehungsweise so nach der Akuttherapie wieder so zurück ins Leben zu finden, weil das für mich damals das Schwierigste war. Ne? Es ist so dieses Typische, was wir ja auch überall lesen. Man wird vom Onkologen, wo auch immer, so als gesund entlassen, aber dann fängt es eigentlich gerade erst an.
Ja.
Man ist komplett überfordert, sei es mit Familie oder ohne Familie, aber auch mit Job und im Freundeskreis und möchte dann ja auch meistens was für sich tun und möchte sich gesünder ernähren, aber ist dann ja auch völlig ausgelaugt, gerade von der Therapie.
Und hat keine Unterstützung.
Genau.
Also ich war schon mal bei so einer Beratung im Krankenhaus, das war, also sorry, das weiß jeder Gesunde, was die da erzählen. Also,
ja, genau, das war genau das Thema.
Also das war traurig. Ja. Ich habe gesagt, das ist eine Stelle, die bezahlt wird, tut mir leid. Ja, da lerne ich, also da google ich mehr und weiß mehr. Ich habe mir auch selbst mehr beigebracht durch Bücher. Das ist traurig, das verstehe ich auch nicht.
Genau. Genau. Und deswegen möchte ich das quasi wirklich da weiterverfolgen, eben den Betroffenen zu helfen und sie unterstützen, zu begleiten.
Das ist so dein Wandel auch ein bisschen, gell? Also du hättest ja auch sagen können, so, ich habe es hinter mir, das war's jetzt. Ich schaue mal für mich, wie ich klarkomme. Mhm. Du hattest ja auch erzählt am Anfang, du hattest was kurz vom neuen Job. Hast du dann wahrscheinlich nicht bekommen, oder? Das ist ja auch noch so eine Geschichte.
Doch, tatsächlich. Ja? Ich hatte die dann damals angerufen und hatte das erzählt. Ich kannte den einen Geschäftsführer, deswegen hatte ich damals, also so kam ich damals an den Job. Der war auch in München, ich wohne in Köln und sollte da auch teilweise hinpendeln, teilweise Homeoffice oder hier einen Standort irgendwie aufbauen und die haben gemeint, nee, Maja, wir warten auf dich. Und ich konnte mir dann sogar noch aussuchen, ob sie mir die 6 Wochen Krankengeld bezahlen und ich dann aber schon mal den Arbeitsvertrag habe oder ob wir sagen, ich kann mir überlegen, ob ich dann quasi in einem halben Jahr einsteige, weil das hieß so damals, naja, in einem halben Jahr geht's. Also das war das, was die Ärzte mir gesagt haben. Schlussendlich war es ein Jahr. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, dann, wenn die mir das schon anbieten, dann weiß ich zumindest, ich habe den Job und kann da jederzeit hin, wahrscheinlich nach ein paar Monaten. Und das war ja der Plan und hatte dann dort nach einem Jahr angefangen. Aber es hat dann tatsächlich vom ersten Tag an nicht gepasst. Also das war einfach, ich war nicht fit. Ich wollte damals dann auch nicht nach München pendeln. Mir war das zu viel. Dort ist intern super viel passiert, dass das auch nicht mehr das war, was ich ein Jahr zuvor wollte. Ich war fachlich raus. Also da waren so viele Themen, die in diesem Moment absolut gar nicht mehr gepasst haben. Und ich war da ein paar Monate, ich habe dann 3 Monate wieder Eingliederung gemacht, bin dann für 3 Wochen nach Indien geflogen und bin dann aber auf 80% runter, was dort aber auch nicht so gern gesehen wurde, und habe mir dann relativ schnell einen neuen Job in Köln gesucht. Dort bin ich auch jetzt noch, ich mache Online-Marketing in einer Agentur und als Führungskraft, und habe dort aber von Anfang an kommuniziert, ich möchte eigentlich nur 80% arbeiten. Und das ist okay.
Seid ihr so begehrt, Entschuldigung, in deinem Bereich? Weil, wow, also wussten die von deiner Krankheit? Und
ich habe das genau, also auch da war es so, das ist halt in dieser Branche, dass man sich kennt. Und ich kannte auch meinen jetzigen Chef vorher, den ich aber ein paar Jahre eben oder während so meiner Krankheit eben gar nicht gesehen hatte. Davor sieht man sich nochmal so auf Veranstaltungen und so. Und ich ihm das erzählt habe, genau. Und er dann aber meinte, naja, wie sieht es denn aus? Willst du eigentlich überhaupt wieder 100% arbeiten oder willst du weniger arbeiten? Ich so, wenn ich ehrlich bin, möchte ich weniger arbeiten. Ich möchte die 100% nicht mehr. Ich hätte gern meinen Freitag frei. Und dann hat er gemeint, es ist kein Problem für uns.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, ja, auch als Führungskraft. Also ja, also klar, wenn du das jetzt so sagst und wenn wir das so vereinbaren, dann müssen wir das alle so hinkriegen, dass du eben den Freitag frei hast. Das ist völlig in Ordnung. Und ich bin da jetzt
Ja, Gott, Entschuldigung, toll, gibt's sowas. Mein Gott, ich liebe solche Geschichten.
Ja.
Wunderbar, ja. Ach, schön, und wenn die Welt auch überall so wäre.
Ja, genau, und es ist tatsächlich auch so, dass, also ich habe noch zwei, drei andere Kollegen, die auch mal jetzt runtergestuft sind, einfach so. Ja. Weil sie auch entweder was nebenher machen oder, ne, ich meine, es sind ja auch viele, die nach der Elternzeit zurückkommen, die auch weniger arbeiten. Das funktioniert ja auch in den meisten Fällen. Und das ist da tatsächlich bei uns, ist das sehr, wird sowas sehr hoch angesehen oder wird einfach möglich gemacht. Und das ist einfach ganz normal, da fragt auch niemand, und ich habe einfach den Freitag frei und
es läuft.
Kann das jetzt eben, genau, kann das jetzt und eben das auch für meine Beratungen nutzen, ne? Oder treffe ich mich noch mit einer Freundin. Also das sind einfach, der Freitag ist einfach ein Tag für mich.
Work-Life-Balance.
Ja. Genau, das ist einfach.
Praktische Work-Life-Balance, ja. Also nicht in der Theorie. Ja, das ist ja für mich die neue Arbeitswelt. Ach, wie schön.
Ja,
deswegen. Ich liebe solche Geschichten.
Ja, das ist auch wirklich. Und auch, ne, ich werde, das finde ich, ist nämlich auch ein schwieriger Spruch, den man so immer hört. Ja, wann arbeitest du denn endlich wieder 100%? Also das kommt eher so aus dem Freundeskreis oder von eher entfernteren Bekannten, sag ich mal, wo ich immer denke, klar könnte ich 100% arbeiten, aber ich möchte das ja gar nicht mehr.
Ja du weißt, woraus es ankommt im Leben.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist noch die Generation, man sagt ja immer, es kommt jetzt eine andere, aber wir sind noch diese mega Leistungsgesellschaft, mega Identifikation über den Job.
Ja.
Das ist einfach das, ne?
Ja, genau. Ja. Also und ich glaube, ich leiste auch in den 80% genug. Und wie gesagt, es läuft alles. Und ich finde, das ist, es ist einfach für alle Seiten passt es genau so, ne? Und ich kriege da freitags keine Termine reingedrückt oder so. Das,
toll.
Sowas gibt es ja auch immer wieder. Oder hatte ich dann vorher eben in dem anderen Job, ne? Dass es dann immer hieß, ja, aber hier musst du dann doch mal freitags da sein. Also ich glaube, jetzt in den 3 Jahren habe ich 2-mal freitags einen kurzen Termin wahrgenommen. Und das war dann auch, weil ich gesagt habe, nee, es ist völlig okay, wenn ich das mache. Ja, aber das war dann auch meine Wahl. Und mein Chef immer sagt, Maja, du musst es nicht machen, wenn du willst. Habe ich gemeint, das ist kein Thema. Ja, also.
Ach, dann alle Arbeitgeber. Ja, und es läuft. Es gibt ja auch wissenschaftliche Studien, genauso bei Mütter, dass die ja viel mehr leisten in Teilzeit. Ne? Ich meine, durch Corona hat sich ja da Gott sei Dank so viel gewandelt. Und jetzt hat der Letzte auch gecheckt. Das spießigste Unternehmen, aber ich habe da auch noch Kämpfe durchgemacht. Bin 2007 Mutter geworden, das kannst du dir vorstellen. Und jetzt geht das Gott sei Dank. Und wenn es mehr in die Richtung geht, zufriedene Mitarbeiter, miteinander.
Ja. Ja.
Und du leistest aus Freude doppelt so viel. Das ist das Schöne.
Ja, genau.
Total. Dir macht es Spaß.
Auch so.
Und Ja, wunderbar. Auch mal ein schönes Thema, interessant, interessiert mich auch immer noch, auch wenn ich nicht berufstätig bin. Naja, sagen wir so, ich mache ehrenamtlich meine Sachen.
Ja.
Okay.
Genau.
Also, gibt es noch irgendwas, was du zu sagen hast? Ich finde, du hast schon sehr viel gesagt, auch wie du dein Leben gewandelt hast, wie du damit lebst. Du hast noch Einschränkungen, definitiv. Also so eine Krankheit prägt dich dein Leben lang.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist einfach so. Es ist nicht so, was man so wegsteckt.
Nein, muss man, glaube ich,
aber auch man nicht, lebt damit.
Das ist so. Ja, genau. Also es sind natürlich immer wieder Sachen, wo ich denke, ah ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr machen. Ne? Mhm. So auch an Reisen oder ja, ein langer Flug. Ich meine, jetzt hat man das pandemiebedingt nicht unbedingt gemacht. Ich würde schon wieder gerne nach Südamerika mal fliegen oder so und weiß nicht, ob ich das jetzt machen würde vom Darm her. Ne? Dann weiß ich nicht, was ich dort zu essen kriege. Das ist schwierig. Mhm. Der lange Flug. Ich muss so oft auf Toilette am Tag. Also weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ich schau schon immer, wo irgendwie eine Toilette ist. Das ist auf jeden Fall auch so längere Wanderungen. Habe ich immer so ein bisschen Bammel vor oder macht das eigentlich gar nicht. Ja, das sind schon Themen, wo ich denke, ja, würde ich gerne machen. Mache ich aber nicht, ist auch okay. Mhm. Ja, das ist, aber das sind einfach so die Einschränkungen. Aber ich finde das da auch immer, ne, ich bin teilweise im Homeoffice, jetzt geht es auch gerade wieder mehr zurück ins Büro, aber ich kann mir eben auch gut mein Homeoffice-Dach einlegen. Und da habe ich auch gemerkt, ne, dass die, oder so fast 2 Jahre, ich war nicht komplett im Homeoffice, aber schon sehr, sehr viel zeitweise, dass das eben auch nochmal gut war, weil ich da einfach nochmal freier sein konnte und viel öfter auf der Toilette war, also hier ist der Weg kürzer natürlich in meiner Wohnung, aber es fällt auch einfach nicht so auf, wie wenn das jetzt im Büro ist, ne? Und man irgendwie ständig während Meetings aufsteht oder so. Und klar. Ich kann mir auch leichter ein Mittagessen kochen, bin da irgendwie versorgter. Ne? So, das ist, ist irgendwie einfacher, aber das funktioniert alles.
Und, wir lernen damit zu leben. Sehr, ne?
Ja, genau.
Und wir haben, glaube ich, auch das große Glück, wie du es auch, du bist auch viel gereist. Wir haben es ja wenigstens gehabt, ne? Also wir können, ich denke auch, dass du dankbarer geworden bist,
ja,
oder?
Ja, total, auf jeden Fall.
Ja.
Und es wandelt sich dann auch, man kann ja auch andere Sachen machen, ne? Es muss dann ja vielleicht auch nicht immer der Flug nach Südamerika oder so sein, sondern man kann ja auch hier in Europa einiges machen und so.
Absolut.
Ja, und dann sind das kürzere Flüge oder was auch immer. Oder es muss ja auch nicht immer der Flug sein. Und es gibt sonst andere Themen. Und eben, ne, ich habe das Ayurveda, mit dem ich mich beschäftige. Ich mache auch jetzt gerade noch eine Ernährungsweiterbildung und habe morgen dann den ganzen Tag Ayurveda-Seminar. Da freue ich mich drauf. Ne? Mhm. Das sind dann ja auch Themen. Da muss ich nicht weg sein oder im Urlaub sein für.
Ja. Aber du animierst mich jetzt wieder, sich aufzuschauen. Jetzt war ich gesundheitlich so angeschlagen und jetzt stimmt, man kann ja, da kann ich auch wieder loslegen. Nur ich habe eine Mentalcoach-Ausbildung gehabt und die bringt mir sehr viel für mich.
Ja, das glaube ich.
Habe ich viel gelernt. Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht der Beratungstyp bin.
Ja, okay.
Mein Weg geht woanders hin, aber da kann ich auch noch eine Menge lernen.
Ja, da hast mich ich hatte das halt vom Online-Marketing schon. Ne? Das ist deswegen, also ich mache halt im Online-Marketing eben auch Beratung. Mhm. Ich glaube, deswegen hatte ich diesen Beratungsansatz schon immer. Deswegen weiß ich, dass mir das auf jeden Fall Spaß macht. Und
super.
Hilft mir da auch irgendwie.
Ja, ich habe ja auch schon, also vor der Krankheit, ich habe schon seit Jahren, ich war da eigentlich schon in Anführungsstrichen modern. Für mich war das immer wichtig, lieber 2 Jobs zu machen, 2 Sachen, nicht einen Vollzeitjob. Das war mir auch mal zu eintönig. Gut, es war nicht immer umsetzbar, wie ich es mir vorgestellt habe, aber diesen Grundgedanken finde ich auch viel spannender, weil man ganz verschiedene Bereiche hat. Das inspiriert einen auch viel mehr.
Ja, so, total.
Anstatt dass man einen Job macht, ist alles mit Routine. Ich meine, es ist einfach so. Und so hat man ja eine Wechselwirkung, auch von den Menschen, mit denen man dann zu tun hat, die ganz unterschiedlich sind. Das ist ja auch spannender.
Ja,
Ja, super. Ja, genau. Also das schickst du mir bitte die Links. Und sonst hast du, das war jetzt sehr inspirierend, das Gespräch, finde ich. Und ich
finde das immer freut toll, mich sehr.
In welche Richtung das sich wandelt. Und das ist mich auch nicht vorher, ich weiß, was mich erwartet. Und das war jetzt wieder so anders und so spannend. Und auch gerade, dass du wirklich mal, finde ich toll, dass du dich gemeldet hast, eben mit einer seltenen Krebsart, weil das ist auch ganz wichtig. Ich will ja nicht immer nur Brustkrebs und die gängigen Krebsarten, weil es gibt so viele Menschen, die versteckt sind. Wie bist du denn auf meinen Podcast gekommen? Wäre dann nochmal ganz interessant, weil du bist ja quasi geheilt oder nicht mehr so involviert.
Über Instagram. Ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht mehr sagen. Über Instagram tatsächlich. Und Ich finde es aber spannend, da auch einfach Geschichten zu hören. Also jetzt wie auch früher auch. Also ja, oder jetzt auch, wo ich mich so im Nachhinein quasi nochmal mit beschäftige, ist es auch nochmal was ganz anderes, da einfach, ja, da nochmal zu hören, wie geht es denn anderen damit auch? Oder gerade, ich hatte ja von dir eben einige Folgen gehört und auch gerade die, du hattest ja auch ein paar Gespräche mit Darmkrebspatienten, ja, ne? Das fand ich halt auch wirklich da super spannend und ja, da einfach zu hören, dass man nicht alleine ist.
Ja. Ja, und was ich wirklich ganz toll finde, ist, dass du jetzt diesen Menschen direkt helfen kannst. Weil das ist ja immer noch das, was du das auch mit der Psycho-Onkologin erzählt hast. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht. Ich habe auch so ein bisschen mehr das Gefühl, wenn du die Erfahrung hast oder selber schon mal erkrankt bist, gehst du da ganz anders mit um. Das ist nicht nur dann Theorie, sondern Praxis.
Ja.
Und wie das bei allen Krankheiten ist oder bei allen Schicksalen, du kannst es einfach nur richtig nachvollziehen, wenn du Ähnliches durchlebt hast.
Ja, genau.
Und das macht sehr viel aus. Das ist ein ganz anderes Verständnis bei. Und da kann man viel offener reden. Das ist toll. Das ist wirklich super schön.
Also und reinfühlen anders, ne? Also wirklich reinfühlen, finde ich, kann man sich. Ja. Und selbst wenn das ja komplett andere Schicksale und Geschichten sind, ja, ne? Aber das merken wir ja jetzt auch schon. Das ist aber einfach, man hat trotzdem immer Themen, die gleich, die ähnlich sind, die man sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ne? Und und jeder hat eine gute oder eine schlechte Arzterfahrung oder wie du auch sagst, das mit der Ernährungsberatung, das war nichts und so. Ne? Mhm. Das sind diese Themen, die kann dann irgendwie jeder nachvollziehen oder genau da kann man, glaube ich, wirklich unterstützen und und ansetzen.
Ja, und vor allen Dingen, wir können das auch. Es muss nicht immer eine große Organisation und viel Geld dahinter stecken.
Nein.
Ich glaube, das ist auch das Spannende, was ich erlebe mit meinem Podcast, dass man auch mit Kleinem so viel bewirken kann.
Ja,
und Hilfe zur Selbsthilfe ist auch immer gut, ne?
Das ist tatsächlich auch in meiner Beratung ganz wichtig, ne? Weil es geht ja gar nicht darum, dass ich die Leute irgendwie monatelang begleiten möchte. Also das geht natürlich auch, sondern es geht wirklich darum, eher ein paar knackige Termine zu machen, um dann eben zu wissen, was kann ich denn für mich selbst machen?
Ja,
genau. Und das ist wirklich diese Hilfe zur Selbsthilfe.
Auf jeden Fall. Super.
Und was gerade bei Ayurveda super gut funktioniert.
Ja, wunderbar. Ja, sehr schön. Damit danke ich mich für das Gespräch und für deine Infos und für deine Offenheit. Ich
bin mir sicher,
du hilfst vielen Menschen. Und ich beende jetzt die Aufnahme und bleib aber bitte kurz noch dran.
Ja, alles klar. Danke dir.
Danke.